Ja, ich gehe am fest davon aus, dass er niemanden kennt auf diesem Bild, weil das ist ein Bild von der Klasse 94, von Sankt Schola, dem logischen Seminar. Wer vielleicht öfter erkennen, wäre das der in der Mitte, wo der Kopf so ein bisschen geneigt hat, mit den Füßen, mit der Stadleas los. Er ist jetzt auf Sankt Schola Dozent für Dogmatik, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich bin nicht gut. Aber sonst eigentlich von denen, die wir studiert haben und ihre Frau, wir sind auch in einer Mannenklasse dort, das war so noch üblich, dass man das getrennt hat. Und wenn ich so alte Bilder anschaue, dann werde ich nicht wehmütig, weil wir alle weniger Haare haben und mehr Falten, sondern ich werde manchmal ein bisschen traurig. Ich werde nicht traurig, weil ich auf diesen Bildern Menschen sehe, die teilweise voller Enthusiasmus gestartet sind, total begeistert gewesen sind, so wie nach dem Motto, wir kommen und die Welt wird verändert, die geistige Situation verändert sich durch uns. Ich habe das auch geglaubt, dort zu machen. Ich habe aber dann mit der Zeit auch gemerkt, dass ja alle von uns auch schon schlaue Leute waren. Wenn nicht sogar bessere als wir. Und dann, wenn ich das jetzt so anschaue, habe ich gemerkt, es ist nicht einmal mit der Hälfte von denen, die hier abgeschlossen haben, sind im Dienst für den Herrn. Und das ist die eine. Man könnte es Tragödie nennen, wenn man will. Das andere ist, ich sehe da im Bild Frauen, wo ich weiss, ja, die sind von ihren Männern getrennt oder von Männern von den Frauen. Manchmal war der Mann schuld, manchmal war eine Krankheit schuld. Es ist einfach auseinandergebrochen, Tragödie. Und wenn ich so Bilder anschaue, dann wird ich ein traurig, weil ich merke, das Leben bietet wahnsinnig viele Brüche. Und es ist nicht so gerade und nicht so einfach, wie man sich das manchmal denkt. Und vielleicht kennen die auch so Situationen oder so Menschen, die wahnsinnig gut gestartet sind. Die sich irgendwann einmal für Jesus Christus entschieden haben und so ein bisschen abgegangen sind, so wie Ariane-Magneten. Und dann, oder wie ein Space Shuttle und Mini-Zeit zu bemühen. Und dann irgendwo auf dem Weg einfach nicht einmal eine gute Buchlandung angekriegt haben, sondern einfach verschwunden sind. Wir kennen ja auch so Menschen, die irgendwo eine Zeit lang wahnsinnig viel investiert haben und plötzlich ist es wie ein Weltbruch und man weiß gar nicht warum. Für mich ein Moment immer von tiefem Schmerz, weil ich merke, so hat Gott etwas angefangen, aber es hat irgendwie nicht können weitergehen. Und wenn man so die Sachen andenkt, dann spüre ich ja immer so, wie man nach Lösungen bzw. mehr nach Antworten sucht, um das zu erklären. Wie soll man so etwas erklären? Und dann gibt es jetzt in dem Fall zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, ja, die sind einfach nicht richtig berufen gewesen, dann haben sie es nicht durchgehalten. Und das hat etwas für sich natürlich, den Gedanken. Ich kann mich gut erinnern, einen alten Lehrer, wo wir angefangen haben, auf der Schule, hat gesagt, wenn wir absolut sicher sind, dass das, was in Berufung ist, dann werden wir das nicht durchhalten, das Leben lang. Ja, mag sein.
Für mich trifft es, je älter das ich werde, je weniger. Weil ich einfach merke, es sind manchmal viel zu einfache Antworten für schwierige Fragen. Oder man sagt einmal ganz salopp, ja, wenn jemand den Glaubensweg verlässt, ja, dann ist er gar nicht richtig gläubig am Anfang, die Bekehrung ist nicht richtig gewesen. Weiss der Gucke, was alles nicht gestimmt hat, greift für mich alles viel zu kurz. Warum? Weil wir schon im Wort Gottes sehen, dass es Menschen gibt, die Schiffbruch erleiden im Glauben. Oder ein Schiffbruch ist nicht einfach, es läuft nicht so gut oder es ist schwierig. Oder wenn da der Apostel Paulus und Timotheus schreibt, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben, da meint er, das sind Menschen gewesen, Mitarbeiter, die näher gewesen sind und plötzlich, heisst zum Beispiel bei einem, hat Weltliebe bekommen, also er hat plötzlich andere Prioritäten gesetzt in seinem Leben. Und ich möchte heute anhand von dieser Geschichte von dem Simon ein bisschen zeigen, wie es dazu kann kommen und wo das eigentlich anfängt. Weil das ist so ein Moment bei ihm, wo es genau könnte falsch laufen. Ich lese euch nicht den ganzen Text vor, das hat der Ralf schon gemacht und nachher drüber raus, sondern ich habe euch die blauen Stellen da ein bisschen rausgehoben. Das ist zum einen mal der Vers 13. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Dann ein bisschen weiter runter. Vers 18, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Und das ist ja schon eine wahnsinnig krasse Sache. Ich habe schon irgendwann einmal, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber so, ich würde sagen, so im ersten, ja, zweiten, dritten Jahr von meiner Dienstzeit habe ich angefangen, so Segnungsteil zu machen. Und dann weiss ich noch gut, nach dem ersten Segnungsteil, wo wir mit den Ältesten zusammen einfach gemeint auch bewusst gesegnet haben, sie eingeladen haben, können wir führen lassen, euch segnen, habe ich meine Hände angeschaut und habe gedacht, Gott segnet durch so Patschhände. Unglaublich. Gott segnet durch Menschen, die, und jeder kennt ja sein Leben selber am besten, wo so vieles noch nicht so ist, wie es sollte sein. Obwohl, ich muss eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, als ich jünger war, habe ich gedacht, ich sei viel ein besserer Mensch, als jetzt, als ich älter bin. Aber das liegt halt daran, dass wir immer besser kennenlernen. Dabei ist alles ganz normal gelaufen da bei dieser Geschichte. Auch beim Simon gibt es so einen Bruch, oder? Es läuft gut, es fängt gut an und plötzlich, zack, oder? Kommt etwas ins Leben rein, wo man denkt, hey, was ist da passiert? Es ist alles völlig normal gelaufen. Das Evangelium ist verkündet worden, er hat das gehört, ganz Antiochia hat das gehört, die Menschen, die zusammen waren. Und sie haben verstanden, irgendein Problem ist in unserem Leben und das Problem, das kann man lösen. Die Beziehung zu Gott, die eigentlich so sein sollte, die ist irgendwie so. Und man kann das aber wieder zusammenbringen. Und zusammenbringt man es durch Jesus Christus. Die Verbindung wird wieder hergestellt und es wird etwas, oder es kommt etwas ins Leben hinein, wo das Leben unendlich viel reicher macht, weil es die Ewigkeitsdimension drin gibt. Und dann haben sie gemerkt, ja, aber eigentlich ist immer die Frage, wenn man das überhaupt, die kennen die Bilder, das sind uralte Bilder, oder? Mit dem Ego auf dem Stuhl, oder ist dann Jesus auf dem Stuhl, auf dem Thron? Und sie haben sich entschieden, wir möchten unser ganzes Leben um Christus herum gruppieren. Wir möchten nicht mehr so sehr schauen, was dient uns, sondern schauen, was dient Gott. Wie können wir leben, wie sollen wir leben, dass es Gott gefällt? Alles ganz normal. Sie haben sich taufen lassen. Sind zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen, ins Wasser rein, alten Mensch ablegen in der Taufe, neue Mensch empfangen im Aufstehen aus dem Wasser raus. Viele haben dort mal auch einen neuen Namen bekommen. Ich erinnere da an Taufbecken, oder? Wo Nombre de Pilar auf Spanisch, Name des Beckens, also ein Name, den man im Becken bekommt. Viele haben neue Namen bekommen dort mal. Taufen tut man ja nicht, um den Kindern Namen zu geben, eigentlich. So ein Taufen hat man früher gemacht, um zu bestätigen und deutlich zu machen, da ist ein Mensch jetzt unter der Herrschaft Gottes. Und weil die Leute vielfach früher so ein bisschen Namen gehabt haben, wie, fällt mir gerade spontan einer ein, so Namen, wo die Götter verehrt haben, die es früher hatten, früher, oder? Hat man die müssen brechen und hat man einen neuen Namen gegeben. Da haben sie plötzlich nachher zum Beispiel Theodorus geheißen, Theo, Gott, oder Theophilus, Gott, lieb, und so weiter. Plötzlich ist etwas Neues ins Leben gekommen. Das haben wir mit dem Namen deutlich machen. Man ist nicht mehr unter der Macht von anderen Göttern, sondern man ist jetzt unter der Macht von dem einen und wahren Gott. Auch das, völlig alles richtig gemacht, oder? Und dann wird da der Simon, der Zauberer, rausgenommen. Und wenn es heisst, Simon, der Zauberer, dann meint das nichts anderes, als dass er einer war, der irgendwie Menschen hat können, so ein bisschen in seinen Bann hineinziehen. So ein bisschen wie vielleicht der David Copperfield, kennt ihr? Oder Ehrlich Bruder, so, der noch ein bisschen tipper und cooler. Ob er jetzt das mit Taschenspielertricks gemacht hat oder ob er effektive Macht gehabt hat, wird da nicht so deutlich gesagt, weil das hat man früher gar nicht so können unterscheiden. Auf jeden Fall war er ein Mensch, der Macht auf andere ausgeübt hat, mit dem, was er können darbieten, was er gemacht hat. Und auch er ist zum Glauben gekommen. Und er ist nicht halb zum Glauben gekommen, er ist nicht 5/6 zum Glauben gekommen, er ist zum Glauben gekommen. Ganz normal. Und er ist getauft worden. Und er ist nicht nur mit einem kleinen Finger getauft worden, sondern man hat die Leute damit ganz hineingelegt und ganz wieder rausgenommen, wenn es genug Wasser gehabt. Und er war fasziniert von dem, was sich da abspielt, weil er plötzlich gemerkt hat, was ich bis jetzt geglaubt habe, was bis jetzt mir wichtig war, das ist alles auf mich bezogen gewesen, aber offensichtlich gibt es da eine Macht, die über dem steht, was ich bin und über dem, was ich kann und über diesen Geister oder Götter oder was er immer dann da angerufen hat, da steht jemand drüber. Und der ist mächtiger und der ist herrlicher und der ist grösser. Ja, Christus ist stärker. Das war das, was ihn fasziniert hat. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wir brauchen einfach mal wieder ein Rechtswunder. Findet ihr nicht auch? So eine Todauferstehung wäre doch mal wieder etwas. Ah nein, dann müsste jemand sterben. Das geht auch nicht so gut. Aber offensichtlich hat das da so gefegt, oder? Und die haben gemerkt, hey, da ist eine Macht rum. Die ist grösser als alles, was wir kennen. Und wenn sie Herr gerufen haben und dann Jesus Christus gemeint haben, dann haben sie nicht einfach gedacht, ja, Herr Jesus Christus ist so ein bisschen wie ein Name, sondern sie haben gewusst, er ist der Herr und er steht drüber. Er ist über allem. Was immer passiert, da ist jetzt, wir sind unter dem Schutz und unter der Obhut vom höchsten Herrn. Und dann ist etwas ganz Spässiges da in diesem Text beschrieben. Etwas für uns heute eigentlich undenkbar. Ich habe das farblich markiert, dass ihr es ein bisschen gut seht. Wo das in Jerusalem gehört worden ist, was passiert in dieser Stadt Antiochia, heute würde man sie Antakya nennen. Ich weiß nicht, ob schon jemand dort in der Ferien war, das ist Südtürkei. Haben die Apostel geschickt. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, was das heisst. Der Philippus, ein Diakon, tut das alles so ein bisschen in Gang bringen, dort, die Erweckung. Und dann sagen die Apostel in Jerusalem nicht, ja, der Heilige Geist wird schon schauen, dass das dort unten gut läuft. Ja, wir beten für sie und dann läuft das. Und sie sagen, nein, wir haben eine Verantwortung. Wir müssen schauen, ob das dort alles richtig zu und her geht. Wir müssen das überprüfen. Und sie schicken zwei Leute, die das überprüfen. Zwei von ihnen. Sie wollen, dass irgendwie geordnet ist. Und es ist noch spannend, oder? Nach Pfingsten und nach all dem, was da passiert ist, ist ein längerer Zeitraum, da sagen sie nicht einfach, es kommt schon alles irgendwie gut. Und sie sagen dann nicht einfach, ja, jeder soll sich selber auf seine Art gläubig sein. Sondern sie sagen, wir müssen schauen, ob die richtig, ob das verhebt dort unten. Und sie schicken die zwei Leute und die gehen. Und wo sie dort unten sind, der blaue Teil da, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Kommen die dort runter und aus irgendeinem Grund haben die gespürt, haben die gemerkt, denen fehlt der Heilige Geist. Oder? Also, man könnte sich jetzt das natürlich mal ein bisschen überlegen und ausdenken. Ja, aber was haben sie das gemerkt? Bruno? Ich habe gedacht, du bist schon so lange im Glauben, bist, du wüsstest das. Ja, was haben wir das gemerkt? Was denken da? Okay, also die Art und Weise, wie man lebt, so ganz allgemein, gell? Also so ein bisschen, sagen wir mal, bringen wir es doch auf den Punkt, oder? Die Liebe. Ja? Umgang, Liebe. Hat es auch was gebracht? Okay. An den Früchten werden das erkennen. Also sind wenig Früchte rum gewesen dort. He? Wenig Früchte. Was sind Früchte? Demut, Liebe, Geduld, Friede, Freundlichkeit. Können wir mal auswendig lernen? Ich weiss jetzt die Stelle, ich bin wahnsinnig schlecht mit Zahlen. Galater. Sicher. 5,22. Früchte des Geistes. Ja. Ich frage wegen der Früchte manchmal nach, oder wenn wir an Früchte denken, denke ich mir oftmals irgendwie, es muss sich multiplizieren und so, und das ist ja auch ein Bild von Früchte. Aber der Geist zeigt sich vor allem durch die Früchte, die er im Leben darbringt. Also durch das, dass das Leben verändert wird, was wieder auf das zurückkommt, was du gesagt hast, Rolf, oder Früchte und Umgang ist eigentlich ähnlich. Genau. Ja. Und wisst ihr, woran merkt man, dass ihr keine Pfingst gemeint sind? Weil niemand sagt, sie hätten keine Zunge reden. Oder? Das wäre jetzt in der Pfingstgemeinde das Erste, wo man, glaube ich, alle würde sagen, oder? Sie hätten keine Zunge reden. Ja, nun gut, lassen wir das. Wäre ein anderes Thema, können wir auch gerne mal darüber nachdenken. Sie haben es auf jeden Fall gemerkt, und was sie machen, sie gehen nicht einfach gerade an die Zeck und sagen, ja, wenn etwas fehlt, dann müssen wir jetzt gerade handeln, in dem Moment, oder? Sondern was machen sie als Erstes? Sie beten. Sie beten und bringen durch das zum Ausdruck, was diesen Menschen fehlt. Das haben wir nicht. Das muss von Gott herkommen. Das ist mal das Erste, was wir irgendwie da auch ein bisschen lernen können. Und dann gehen sie hin und legen die Hände auf. Und man kann auch merken, es ist kein Automatismus. An Pfingsten haben sie das Evangelium verkündet. Sie haben geglaubt. Sie haben sich taufen lassen. Und dann haben sie den Geist empfangen. Da kommen sie das Evangelium zu hören, über Glauben, lassen sich taufen und empfangen den Geist nicht. Und das ist für uns, oder, mit unserem ganz stark linearen 1, 2, 3 Denken manchmal noch recht schwierig, oder, dass gar nicht immer alles so läuft. Wir möchten da gerne ein Lehrbuch haben. Und darum gibt es ja auch so Kurse, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, oder? Ich glaube, Heilig Geist empfangen in 3 Tagen, das gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Workshops, wie man lernen Zungen reden und so Sachen. Also, noch spannend. Aber sie sagen nicht, ihr müsst das lernen, sondern sie sagen, euch fehlt etwas, wir beten dafür und dann handelt Gott durch Menschen. Weil es eben Gottes Sache ist, nicht Menschensache. Zurück zum Simon, dem Zauberer, wo er gesehen hat, was passiert. Der geile Teil sagt, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Ja, wer wette das schon nicht, oder? Wie wäre denn das, wenn man das könnte? Und es ist noch ganz spannend, dass er ihnen wo Geld geben dafür. Irgendwie ist er in dem Denken innen, oder? Also es muss erkauft werden. Man muss damit ein Geschäft machen. Er hat vermutlich auch vorher davon gelebt, oder? Dass er irgendwie so etwas dargestellt hat. Und jetzt passiert etwas ganz Spannendes, oder? Er, der tauft ist, der glaubt, da rutscht plötzlich etwas wieder aus dem Leben raus in eine andere Richtung. Und jetzt ist das etwas, was wir gut für uns selber lernen können. Weil das ist da ganz am Anfang. Und in der Regel ist es so, dass man manchmal einfach sieht, es bricht etwas. Und dann sieht man, wenn es zerbrochen ist. Man sieht, dass in Beziehungen, in Ehen, oder, dann bricht es. Und wenn es richtig gebrochen ist, dann ist irgendwie ein riesen Scherbenhaufen da. Man fragt sich, was ist auch passiert? Oder? Ich habe auch schon Leute gefragt, hey, und wie ist das gewesen, wo ihr euch verliebt habt? Ja, das ist lange her. Und was da beim Simon passiert, ganz am Anfang, das ist, dass sich seine Beziehung zu Gott, wo ganz eng ist, ganz tief verbunden ist, so ein ganz leicht, so ein bisschen auseinander bewegt. Ich weiss gar nicht, ob man es sieht, oder? Ganz, ganz wenig bewegt sich das auseinander und es wird immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr und am Schluss ist es auseinander und es ist noch nicht spät. Aber wenn es auf dem Weg weitergeht, dann verreist es. Dann ist der Glaube plötzlich tot. Dann ist man vom Glauben abgekehrt, wie es an einer Stelle heisst, oder hat Schiffbruch erlitten. Und genau an dieser Schwelle steht da der Simon der Zauberer. Er merkt, beziehungsweise der Apostel merkt, im Herzen ist etwas, was nicht gut ist. Und sie sagen ihm das vor der Grad. So vor der Grad, wie man es noch kann. Es ist für sie völlig klar, wir können nicht weitergeben, was uns gar nicht gehört. Wir können mit allem, was wir wollen, auch wenn wir dann wieder das Geschäft machen zum Glauben, es geht gar nicht, weil das, was wir haben, was wir machen, das gehört uns nicht. Das ist uns nur als Gabe Gottes gegeben und es bleibt auch Gottes Gabe. Der Simon fällt zurück in ein altes Verhalten. Der deutsche Reformator, der Martin Luther, hat einmal gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Kleine Anspielung auf Taufe. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich eben langsam ein bisschen, wenn man älter wird, besser kennenlernt, merkt man, der kann schwimmen, der würde an jeder Olympiade abräumen. Der ist so sackstark drin im Schwimmen. Und man muss nicht mehr wieder wie unter Wasser drücken. Nein, man kann es gar nicht, aber es ist... Wir denken manchmal so ein bisschen in festgefahrenen Formen, oder? Man entscheidet und dann ist es erledigt und dann hinter sich und dann ist alles gut. Das Leben ist nicht so festgefahren. Und das Leben ist nicht so strukturiert und so klar. Und all die Brüche, die jeder fast in seinem Leben erlebt, die sind nicht etwas Besonderes, sondern es ist völlig normal. Es ist völlig normal, dass es Momente gibt in deinem Leben, wo du dich wieder musst zu 100% entscheiden musst, will ich wirklich bei Jesus bleiben oder nicht. Das kann in einer Krankheitssituation sein, das kann sein, wenn du irgendwie deinen Job verlierst und plötzlich fragst, und wo ist jetzt Gott, wo hilft er mir jetzt? Das ist, wenn du in der Gemeinde bist und irgendwie plötzlich nur noch umgeben bist von Leuten, die komisch sind und sich komisch benehmen. Gut, da gibt es auch eine andere Alternative, was könnte das Problem sein. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder von uns am Moment dann kommt, wo er sich fragt, zumindest die Frage, Gott, was soll das? Und wenn man dann einfach darüber hinweggeht und quasi so ein bisschen den Glauben wie als Deckmantel nimmt, als scheinbar Deckmantel, ohne dass man genau hinschaut, kann sein, dass da etwas anfängt, wuchern und wuchern und wuchern, wo uns irgendwann einmal den Glauben kaputt macht. Er fällt zurück in ein altes Verhalten. Was für einen Rat müssen wir ihm geben? Was für einen Rat würdet ihr jemandem geben, wo er plötzlich merkt, hey, du machst ja wieder das, was du eigentlich vor 5 Jahren gesagt hast, das sei vorbei. Das ist überwunden. Warum? Du Buß. Also ich habe jetzt nicht von mir geredet. Ja. Das ist ein grosses Wort. Du Viehweise. Ja. Also, warte schnell. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, oder? Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und die Verantwortung, die ist manchmal, wird sie auch angestrapaziert, das ist mir schon klar. Und man sagt manchmal, ja, man kann nur denen etwas sagen, wo man liebt. Ja, wer liebe ich denn wirklich so, dass ich mir etwas sagen kann, außer meine Frau, meine Tochter, meine Enkel, mein Schwiegersohn? Manchmal muss man auch etwas sagen, wenn es schräg ist halt. Warte schnell, ich komme noch zum Gebet. Ja, du hast gesagt Gebet. Muss sich darauf einlassen. Und da wäre das Gebet ja ganz wichtig, oder? Weil Herzen verändern können wir nicht. Oder alles, wenn ihr da denkt, an die ganze Reihe mit dem Gesetz und dem Evangelium, alles, was wir auch sagen, ermahnen, oder? Kommt manchmal dann wie ein Gesetz von außen an die Menschen an und das Gebet macht, dass es dann innerlich wird. Ich bin so glücklich über so einen Moment, oder? Ich habe mal mit einer jungen Frau geredet, die ist zu geistig gemein gekommen und dann irgendwann im Werden mal von Live-Kurs habe ich mal gesagt, du, warum kommst du eigentlich morgen nicht zum Gottesdienst? Ja, ich muss ausschlafen. Okay. Und dann ist es mir wirklich so, wie wenn der Geist mir sagt, da musst du nachhaken. Und ich habe nachgehakt und gesagt, du, aber du bist dir bewusst, dass du jetzt eigentlich die Gemeinschaft mit anderen Christen opferst für deinen Ausgang. Ja, aber das ist mir gleich. Punkt. Der Jugendpastor, der schon länger an der Tag war, hat gesagt, also so musst du mit meinen Leuten nicht reden, das kommt nicht gut. Da dachte ich, der gute Alt. Haben wir es stehen lassen, sind uns nicht einig geworden. Auf jeden Fall so, sind es 3, 4, 5 Jahre gewesen, ist sie plötzlich regelmäßig gekommen und hat gesagt, weißt du, ich habe genau gewusst, dass du recht hast, aber ich kann es nicht wählen. Und das kann man nicht machen. Oder man kann nicht das Wählen machen, aber man kann den Anstoß geben. Und ich denke, Anstoß geben müssen wir. Manchmal ist es gut, manchmal machen wir das auch wahnsinnig ungeschickt. Aber wer macht schon immer alles ganz geschickt? Du hast noch etwas sagen? Ja,
wenn es demjenigen bewusst ist, dass es den anderen im Gespräch nach
ja, der Rat, den die Apostel ihnen geben, ist ganz einfach, tun und Buße. Ich habe immer gedacht, es müsste tun heißen, aber ich habe es aus der Bibel raus kopiert und es ist halt jetzt tun. Tun und Buße über diese deine Bosheit. Und dann als nächstes, bitte den Herrn, ob er dir etwa, der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Also, sprich es aus und bitte um Vergebung. Ganz einfach. Ganz simpel. Buß tun, Ralf. Ist aber gar nicht so ein einfaches Wort, oder? Wenn ich an Buß denke, dann denke ich immer an das, was die anderen überkommen, wenn sie schnell fahren.
Du bist ausgenommen.
Ich bin ausgenommen, weil ich in diesen Katharina und ich zusammen in dieser Zeit, also nein, sie eigentlich gar keinen Buß, sie hat nur Parkbussen. Ich glaube, 3 etwa in meinem ganzen Leben, oder? Also, ich reg mich so auf über mich selber, wenn ich so einen Misch mache. Ich denke, hey, ich könnte eine Pizza essen dafür, oder? Also, nein, das, wenn ich jetzt gerade ein bisschen am Träumen bin, oder, was manchmal vorkommt, oder, dann, aber ja. In der Regel fahre ich nicht schnell. Weil es ist völlig gerecht, wenn man Buße überkommt. Aber das ist ja nicht gemeint, oder? Es geht ja nicht darum, irgendetwas abzuhaben. Was heisst Buße machen? Ich möchte das mit ein paar wenigen Sachen, ein paar wenige Sätze erklären und wir sind schon im Endspurt drin. Es heisst Ja sagen. Und es ist für mich eine ganz stark rechtliche Frage und ich bin zu dem Teil motiviert worden durch das Bibelgespräch, das wir am Dienstagmorgen hatten. Ja sagen zu dem, dass Gott Recht hat mit seiner Beurteilung über meine Situation oder dem, was ich mache. Das ist mal einfach das Erste. Ich akzeptiere, dass eine höhere Instanz über mir gibt, die urteilt. Und das Urteil ist richtig, das nehme ich an. Das heisst, zum einen buße du dann irgendwo am Punkt eingesehen, ich komme nicht mehr selber aus dem Schlamassel raus, wo ich mich reingefahren habe. Also ich habe den Kar in den Dreck gefahren, aber ich kriege ihn allein nicht raus. Ich brauche Hilfe in dem Sinne. Und das ist wahnsinnig schwierig, oder? Für uns, wo wir erzogen sind und irgendwie geprägt sind, wir müssen können. Und schwach sein ist falsch. Ich bitte Gott um Vergebung und bekenne mein Vergehen. Ich spreche es aus. Nicht im Kopf denken, oh, es tut mir dann irgendwie schon noch leid, oder so ein bisschen der wahnsinnig grosse Aufwisch, oder alles, was ich jemals in meinem Leben da habe und so. Das kann man am Anfang vom Glauben machen. Je länger das ist, desto konkreter soll es auch werden. Was wirklich falsch ist, nennen wir falsch. Was Grauzonen sind, sind Grauzonen. Was andere Leute sagen, das ist falsch, aber steht im Wort Gottes gar nicht so, dass wir auch nicht falsch nennen und so weiter. Ich nehme Gottes Vergebung an und auch das ist ein ganz schwieriger Punkt. Vergebung annehmen. Vergebung annehmen ist darum ein schwieriger Punkt, weil viele sich selber gar nicht vergeben können, was sie tun. Oder viele sich gar nicht vorstellen können, dass Gott ein Gott könnte sein, der so etwas vergibt. Und was ist, wenn ich es morgen wieder mache und übermorgen und überübermorgen? Und was ist, wenn mein Herz nicht gerade von heute auf morgen besser wird? Niemand kann dir sagen, ob du morgen sündigst oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tust, ist einfach grösser, als dass du es nicht tust. Niemand kann dir eine Garantie dafür geben, dass du irgendwann einmal in einen Stand kommst, wo du überflüger bist und das Leben für dich nur noch einfach easy ist. Weil du so heilig bist, dass du gerade neben dem Papst sitzen könntest. Oder neben Dalai Lama oder wer immer eure Vorbilder sind. Was man aber sagen kann, ist, dass es keine Regeln gibt, wie die Sachen funktionieren. Sondern es ist immer wieder so, dass man immer wieder wie fast bei Null anfängt. Nicht im Sinn von, dass man nicht geistliche Entwicklung durchmacht, sondern bei Null anfängt darum, weil man immer wieder an den Punkt zurückkommt, dass man zum Kreuz kommt und sagt, da Herr, es ist noch nicht so, wie es sollte sein. Es ist nicht so, dass man zum Heiligen Geist kommt oder dass der Heilige Geist ins Leben hineinkommt, dadurch, dass man alles richtig macht, sondern es bleibt, es ist und es bleibt eine Gabe Gottes. Und wenn man darum irgendwie denkt, man könnte einen Stand erreichen, wo man nicht mehr könnte fallen, oder man könnte sogar einen Stand erreichen, wo man nicht mehr könnte vom Glauben abkommen, dann sagt der Apostel Paulus ein ganz starkes Wort. Wer meint, dass er steht, der soll schauen, dass er nicht geht. Wer meint, dass er steht, der soll schauen, dass er nicht geht. Und gemeint ist damit einfach unsere Versuchlichkeit, unsere Schwachheit, unser Neigen dazu, das Falsche tun, ist so stark, oder wie es der Luther eben sagt, das Aas kann so wahnsinnig schwimmen, der alte Adam, dass es immer wieder das ganz bewusste Ich will näher bei Gott sein, braucht. Immer wieder das näher ankommen braucht. Ich habe diese Stelle gewählt, auch darum, zum deutlich machen, dass selbst dann, wenn es etwas völlig verheilt ist, dass es wieder einen Weg zurück gibt. Oder wenn ein Zauberer, okkulte Praktiken und so, wenn so einer einen Rückfall hat ins Alte, dann sagt man ihm nicht einfach, ist ja völlig klar, oder? Man hätte dich ein bisschen mehr freibeten müssen, dann wäre das schon gegangen. Sondern man spricht ihn als verantwortliche Person an und sagt, schau, du kannst deinen Weg weitergehen. Den Weg von deinem bösen Herz. Aber dann wirst du auch böse enden. Oder du kannst den Weg ändern jetzt. Umkehren, hat irgendjemand gesagt. Umkehren und einen neuen Weg einschlagen, das ist jederzeit möglich. Und das ist das, was ich euch heute Morgen auch möchte mitgeben. Das sind zwei Sachen. Zum einen mal, wir können kein Schema daraus machen, wie der Heilige Geist kommt. Wir werden auch an anderen Stellen sehen, im Zusammenhang mit der Taufe, dem Geist Gottes, dass das sehr unterschiedlich kann sein. Und das Zweite ist, wenn du selber an einem Punkt stehst, wo du nicht sicher bist, auf welchem Weg du bist, oder wenn du irgendwie spürst, es gibt Sachen, die dich wegreissen vom Glauben, du hast immer Gelegenheit zum Umkehren. Du hast immer Gelegenheit, um das einfach vor Gott auszusprechen und zu sagen, ich spüre, was mich wegreißt, aber ich möchte mit ganzem Herzen bei dir sein. So gut, wie ich es kann. Und dass wir wirklich bei Gott bleiben können bis ans Ende, das ist nicht, weil wir so stark sind, sondern weil er nicht loslässt. Und wenn man das Leben lang nicht gelernt hat, dann lernt man spätestens, wenn man alt ist und nicht mehr mag. Wenn man nicht mehr kann, sich zusammenreissen, wenn man nicht mehr kann, alles produzieren im Glauben, was man immer so produziert, dann spätestens dann merkt man, es ist gut, wenn man einen Gott hat, der einfach hebt. Ob wir heben oder nicht, ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass er hebt. Und Glauben heisst Vertrauen, Gott hebt durch alles durch. Wenn ein Moment still sein, und in dieser Stille möchte ich euch einladen, einfach ja, zu überlegen, gibt es Punkte, wo da irgendwie so etwas wirklich dazwischen kommt, oder? Wo man spürt, da lödelt es langsam. Ich habe da aussen eine Hängematte und letztens hat meine Frau gesagt, du musst die Schrauben wieder mal ein bisschen anziehen, da lödelt alles ein bisschen, oder? Und man könnte sie aber einfach fortrühren, wenn es ein bisschen lödelt, aber manchmal nützt es, wenn man einfach mal wieder ein bisschen anzieht und sagt, ich will wieder ganz nah da sein. Ich will da wieder richtig Zug drauf bringen. Ich will wieder ganz am Herzen Gottes sein. Wenn ein Moment still sein, wo wir einfach eingeladen sind, in dieser Stille zu schauen, wo stehen wir auf welchem Weg und wie ist die Verbindung zum lebendigen Gott. Amen. Wir werden still. Stellen und wieder näher zu dir zu kommen. Denn deine Liebe ist da. Ist da, wie die Sonne jeden Tag da ist. Wir wollen uns bewusst auch dem Licht bewegen, in dieser Liebe bewegen. Amen.